Vielleicht hast du dich gefragt, wieso dass wir manchmal Lieder so manchmal wiederholen. Du denkst, ich habe es noch einmal, habe ich es doch verstanden. Aber weißt du, wenn ich ehrlich bin, ich nicht. Französisch Wörtli habe ich auch nach 20 Mal wiederholen und nicht verstanden. Und so ist so. Hauchdeutsch. Muss ich Hauchdeutsch sprechen? Ja, genau. Ich hauche ins Mikrofon, so gut ich kann. Guten Tag, herzlich willkommen, liebe Gäste aus Hauchdeutschland. Das ist mein Hochdeutsch, meine Schriftsprache. Genau. Ich habe kürzlich eine E-Mail erhalten von einem Missionar aus Japan. Der kommt aus Deutschland. Ich weiß nicht, wie er auf unsere Webseite kam. Der hat geschrieben, hallo, ich bin der sowieso, ich bin Missionar in Deutschland und ich habe Ihre Website gefunden und ich höre regelmäßig Ihre Predigten. Die ermutigen mich sehr, sie fordern mich heraus und sind sehr konstruktiv. Vielen Dank. Und übrigens, ich verstehe es trotzdem. Also, und ich habe gedacht, ja, guter Mann, ich spreche auch oft Hochdeutsch, weißt du. Das sind dann so die schönen Momente. Also, gut. Jesus ist gut, er liebt uns, trotz unseren Sprachfehlern und Sprachschwierigkeiten. Und ich freue mich auf den Himmel, wo wir alle einander verstehen werden eines Tages. Halleluja. Diese Sprachbarriere, husch, genau, dann feiern wir. Heute ist der Abschluss dieser Serie. Nicht der Serie Life Skills, es geht weiter, aber der Serie Geld. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich liebe ich es, über dieses Thema zu sprechen. Es war auch ein Lieblingsthema von Jesus. Der hat fast ein Drittel seiner Reden gingen ums Geld. Aber ich habe gemerkt, ich liebe es, über das Geld zu sprechen, aber in einer anderen Gemeinde. Weil hier bin ich irgendwie so direkt betroffen, es ist wirklich sehr unangenehm. Angie hat das letztes Mal in der Moderation gut erklärt, das ist wirklich sehr unangenehm. Man ist irgendwie Lohnempfänger. Und dann spricht man, man ist knapp und man sollte und das wäre noch. Du denkst, ja, Entschuldigung, sorry zusammen. Hier, wag mir, wag uns. Es ist echt so manchmal eine Herausforderung als Angestellte. Und trotzdem denke ich, ist es gut, wenn wir zwischendurch drüber sprechen. Und heute ist ein Thema dran, dass uns als Freikirchen werden wir deswegen oft angeprangert. Gesagt, ihr seid doch Sekten, ihr zwingt die Leute, dass sie geben müssen und so weiter. Ich verstehe diese Argumente, trotzdem ist mir wichtig mal zu sagen, in der Freikirche musst du nichts geben. Ich habe kürzlich einen Pfarrerfreund konfrontiert, wo wir über Sekten gesprochen haben und habe gesagt, weißt du, eigentlich seid ihr viel mehr eine Sekte als wir. Bei euch muss man zahlen, bei uns darf man. So, das war ein Witz, aber und wir haben es immer noch gut. Aber hat was. Weil wir haben keine Ahnung, was ihr zahlt und was nicht. Das weiß nur der Gerry und vielleicht der Klaus, weiß ich gar nicht, ob Klaus das auch sieht oder ob er nur die Rechnungen macht. Auf jeden Fall vielen Dank für euren Einsatz. Und heute ist dieses Thema dran, das ich wirklich am liebsten umschiffen würde, aber ich glaube, es ist gut, das zwischendurch anzusprechen. Thema Zehnter. Und wir thematisieren das nicht, weil wir denken, dass ihr zu wenig gebt, sondern weil wir versuchen, alles immer wieder mal auf den Tisch zu holen und drüber zu sprechen. Vielleicht sitzt du da und du gibst seit Jahren treu deinen Zehnten oder mehr und vielleicht kann diese Predigt dich ermutigen. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, erzähl nochmal. So, ist auch total okay. Ich möchte heute Morgen nicht Druck bringen, sondern ich möchte euch einladen, dass wir wieder diese Perspektive einnehmen. Da ist ein guter Gott, ein guter, guter Vater, der uns liebt. Und wenn wir über Geld sprechen, müssen wir immer wieder an das denken. Er will uns nicht unterjochen oder irgendwo eine Last auflegen und wir müssen ihn zufriedenstellen und denken, ach, habe ich jetzt genug gegeben, liebst du mich jetzt? Sondern dieser Vater liebt uns und hat uns seine Liebe schon längst erwiesen. Und wir können aus dieser Position von geliebten Söhnen und Töchtern dieses Thema angehen. Das macht irgendwie auch frei. Gut. Text. Ein herrlicher Text. Malachi 3, wer die Bibel dabei hat. Herausfordernde Bibelstelle, wo Gott sich an das Volk Israel wendet und sie rügt. Ei, sagt Freunde, nicht gut. Ich, der Herr, wandle mich nicht und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, wovon sollen wir umkehren? Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, Womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Jetzt kommt es ganz heikel. Ihr seid verflucht. Mich betrügt ihr allesamt. Da kommt diese Stelle Maleachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Gott sagt, ihr steht unter dem Fluch, weil ihr das nicht haltet. Denkst du, ja, verflucht Gott uns, weil wir das nicht tun, was er sagt? Nein. Aber ich verstehe das so, dass wir als wie eine Herde Schafe sind, geschützt in seinem Zaun. Und der Zaun sind seine Prinzipien und Gebote, wo Gott sagt, tut das, tut das nicht, macht so und so. Und in diesem Rahmen seid ihr geschützt und unter meiner Herrschaft. Und ich bin mit euch. Aber ihr könnt ausbüchsen, ihr könnt ausbrechen. Und wenn ein Schaf nicht versteht, dass der Zaun zu seinem Schutz ist, sondern das Gefühl hat, der Zaun ist da, um es einzuengen, dann wird es davonrennen und versteht nicht, dass es in Gefahr läuft. Nicht mehr unter dem Schutz des Hirten ist. Es ist weg. Und das ist für mich eine bildliche Veranschaulichung des Fluches. Wir entfernen uns außerhalb des von Gott gegebenen geschützten Rahmens und begeben uns in eine Gefahr. Das ist für mich Fluch. Wo wir nicht mehr unter dem Schutz Gottes laufen in gewissen Dingen. So, okay. Und jetzt bei dieser Diskussion um den Zehnten können wir wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein Interview mit euch machen würde, hätten wir wahrscheinlich, wie viele sind wir? 150 verschiedene Meinungen. Wahrscheinlich. Vielleicht 120, weil ein paar Ehepaare eins sind oder so. Vielleicht auch nicht. Und ich werde mit euch ein paar Dinge anschauen. Es hat ganz viel Interpretationsspielraum. Ich wünsche mir, etwas loszutreten. Auch wieder, nehmt das mit nach Hause. Wenn ihr verheiratet seid, besprecht doch das. Wir machen das immer wieder mal, dass wir uns hinsetzen und sagen, okay, wie machen wir das? Wem geben wir? Wie sollen wir das tun? Und da, wo wir Frieden haben, das tun wir dann. Gut. Kein Druck, sondern einfach mal sehen, was Gott für uns bereit hat. Also, woher kommt dieses Prinzip des Zehnten? Die Grundidee hatte schon Abraham. Und zwar bevor er Abraham hieß, war er noch Abraham. 1. Mose 14 ist beschrieben, wie er von einem Beutezug zurückkam. Oder er war auf dieser Befreiungsaktion, wo er Lot und Sodom befreit hat. Die wurden gefangen genommen von den Königen der Region dort. Und Abraham hat seine Leute gesammelt. Und sie haben sich aufgemacht und diese Leute befreit. Und auf dem Rückweg kommt diese ganz eindrückliche Geschichte, wo Abraham diesem Priester Melchisedek, dem König der Stadt Salem, begegnet. Wenn dich das interessiert, lies mal im Hebräerbrief, was über diesen Melchisedek steht. Ein tiefes Bild, ein tiefer Typus für Christus. Auch hier wieder, Altes Testament, das ein Vorbild gibt, ein Schattwurf gibt auf das, was sich dann in Christus erfüllt hat. Ein Priester, der aus dem Nichts auftaucht und kein Anfang und kein Ende hat. Ein Priester, der kommt und prophetisch Brot und Wein bringt. Ein Priester, der Friedefürst, der König der Friedensstadt, so, kommt da und Abraham gibt ihm den Zehnten von allem. Das war lange bevor ein Gesetz war. Hat Abraham erkannt, das ist ein tiefes geistliches Prinzip. Ich gebe dir, als Priester Gottes des Höchsten, gebe ich dir den zehnten Teil von allem, was ich habe. Wahrscheinlich hat Abraham verstanden, in dieser Position, wo ich bin, nach dieser Befreiungsaktion hat geklappt, wir haben viel riskiert, haben unsere Köpfe hingehalten, aber trotzdem, es war Gott, der uns das Gelingen geschenkt hat. Dank ihm bin ich an dieser Position. Dank ihm geht es mir gut. Dank ihm bin ich gar nicht auf die Beute, die ich da jetzt erobert habe, angewiesen. Abraham hat dann den Rest wieder den Leuten von Sodom zurückgegeben und gesagt, mit euch will ich gar nichts zu tun haben. Ich wollte nur meinen Cousin oder Neffen befreien, diesen Lot und seine Familie. Und sagt, das brauche ich nicht, mir geht es gut. Und er sagte, hier hast du 10%. Aus tiefer Dankbarkeit gegenüber Gott und der wahrscheinlich auch Gottesfurcht zu sehen, dank dir ist das alles möglich, Vater. Und später wurde es dann ins Gesetz aufgenommen. 3. Mose 27, 30 heißt, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Wurde dann ausgeweitet auch auf die Tiere, auf das gesamte Einkommen, gesamten Ertrag, wo das im israelitischen Gesetz implementiert wurde. Weil sie verstanden haben, das ist eine gute Idee. Das nehmen wir mit rein. Und so haben die Bauern dann immer wieder diesen Zehnten gebracht und der wurde den Leviten gegeben, die waren ausgesondert für den Dienst im Hause Gottes. 4. Mose 18 heißt den Söhnen Levi, aber habe ich den Zehnten gegeben in Israel als Erbteil für ihren Dienst, den sie an der Stiftshütte tun. Die Leviten ihrerseits haben ihren Zehnten dann den Priestern gegeben. Ob die dann auch abgegeben haben oder nicht, weiß ich nicht. Das ist die Frage, ob wir uns als Leviten oder Priester verstehen, Herr Kriegel. Genau, aber wir geben den Zehnten, von dem her ist es egal. Auf jeden Fall war die Idee, dass Menschen ausgesondert waren für den Dienst im Reich Gottes und die anderen haben mitgeholfen, dass es möglich wurde. Und dieser Zehnte hat dazu beigetragen, dass der Dienst im Haus Gottes errichtet werden konnte, die Teppiche geflickt werden, dass die Stangen geflickt, wenn sie unterwegs beim Reisen zerbrochen waren oder was auch immer. Das ganz praktische, total emotionslose Dinge. Haus putzen, reinigen, flicken, reparieren, Menschen ernähren. So völlig normale Dinge. Dafür wurde das verwendet. Und dafür waren die Leviten und die Priester ausgesondert. Und jetzt stellen wir diesen Zehnten mal auf den Prüfstand. Ich habe ein paar Fragen notiert. Die sind mir allesamt schon begegnet in der Diskussion um den Zehnten. Und vielleicht, bevor wir jetzt in das reingehen, vielleicht bist du hier und kommst aus einem religiösen Hintergrund, wo du viel Druck und Gesetz erlebt hast, wo es immer geheißen hat, du musst sonst, und wenn du das nicht machst, dann hat Gott dich nicht lieb. Und um das geht es hier völlig nicht. Und vielleicht braucht es eine Zeit, wo du umstellen kannst von diesem religiösen Denken, dass du nicht etwas tust, um Gott zufriedenzustellen, denn er ist schon zufrieden mit dir, weil Christus alles getan hat. Du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter und du kannst etwas tun, weil du schon geliebt bist und nicht um geliebt zu werden. Eine Frage, die mir oft begegnet ist, ja, aber wie ist es mit dem Zehnten? Das ist doch ein Teil des Gesetzes und Jesus hat doch das Gesetz erfüllt. Gilt doch für uns gar nicht mehr. Richtig. Das Gesetz ist für uns definitiv nicht mehr relevant. Das Gesetz war gedacht als eine Treppe, um sich Gott nahen zu können, um vor ihm bestehen zu können. Aber das Gesetz hat sich selbst bewiesen, dass es das nicht kann. Dass durch das Einhalten des Gesetzes können wir nicht gerecht werden. Das haben wir alle verstanden, deswegen sind wir da, dass wir erkannt haben, nur durch Jesus können wir vor diesem Gott bestehen. Das Gesetz hatte eigentlich die Funktion, uns zu zeigen, dass wir es selber nicht schaffen. Damit war seine Funktion erfüllt. Und Jesus ist gekommen und gesagt, ich bin der, der an eurer Stelle das Gesetz erfüllt. Er hat das alles für uns getan. Du und ich sind gerecht. Egal, ob du den Zehnten gibst oder nicht, ob du jetzt großzügig bist oder nicht. Du bist gerecht gemacht, allein durch Christus. Allein durch seine Gnade, allein durch sein Blut. Und lass dir das durch nichts rauben, auch wenn du wilde Diskussionen hast ums Geld. Gerechtigkeit und diese Wiederherstellung deiner Würde vor Gott kommt nur durch Christus allein. Wir sprechen hier jetzt wirklich über ein Randthema und nicht über ein zentrales Thema unserer Rechtfertigung vor Gott. Haben wir das drin? Merci. Aber zweitens, Jesus hat zwar das Gesetz erfüllt, aber er hat damit Prinzipien nicht aufgehoben. Sonst könnten wir sagen, ja okay, danke Jesus, hast das Gesetz erfüllt, jetzt müssen wir Vater und Mutter nicht mehr ehren, wir können wieder lügen, was das Zeug hält. So, die ganzen 10 Gebote sind ja auch erfüllt, müssen wir nicht mehr schauen. Da steckt ja eine Idee dahinter. Das Gesetz ist an sich nicht falsch. Nur, dass wir durchs Einhalten von einzelnen Dingen gerecht werden, das hat nicht funktioniert. Aber darin wurde ein göttlicher Wille offenbart, der ausgedrückt hat, gesagt, macht das und ihr werdet leben. Wenn ihr das tut, wird es euch gut gehen. Das sind meine Gedanken, das ist mein Plan über eurem Leben. Das ist die Haltung eines Vaters, der seinen Kindern so Hausordnung vorgibt und sagt, Jungs und Mädels, bei uns zu Hause läuft es so. Und zwar nicht, weil ich ein stierer Typ bin, sondern weil ich Friede will in unserem Haus und will, dass Leben möglich ist. Darum brauchen wir das Messer, um das Fleisch zu schneiden und nicht aufeinander loszugehen. Darum, so, Das ist die Grundidee Gottes jetzt mit dem Gesetz. Diese Funktion des Gesetzes, dass es Prinzipien und das Herz des Vaters offenbart, ist nicht einfach erledigt. Darum gilt es immer noch. Und weißt du was? Dieses Prinzip war nämlich schon vor dem Gesetz, habe ich vorhin angetönt. Die Wurzel dieses Prinzips ist tiefer, als nur im Gesetz verankert zu sein. Es geht tiefer, es war schon vorher da. Und auch wenn du das Gesetz wegnimmst, ist dieses Prinzip immer noch ein göttlicher Ausdruck. Aber es geht weiter. Jesus selber sagt nämlich, tut's. Was? Jesus? Ja, Matthäus 23. Klagt er die Pharisäer an und sagt, ihr seid so Heuchler. Der war manchmal so scharf, unglaublich. Der hatte so keine Menschenfurcht. Das ist herrlich. Und dann sagt er, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt einen zehnten Teil von Kräutern, Minze, Dill, Kümmel, Basilikum und Schnittlauch, alles zusammen. Aber ihr lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und jetzt kommt dieser Ausspruch. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Das ist die Haltung von Jesus. Der sagt nicht, gebt den Zehnten, dann habe ich euch lieb. Er sagt, das ist eine gute Idee Gottes. Macht es. Aber es gibt noch wichtigere Dinge. Wieder, wir reden über ein Randthema. Also, nächster Punkt. Ja, aber der Zehnte war doch eine Art Steuer. Jetzt im Alten Testament, da hatten die Leviten nicht nur den Job, dass das Haus einigermaßen gerade steht und nicht zusammenbricht, dass es geflickt ist und sauber ist, sondern sie hatten auch medizinische Aufgaben. Wenn du mit Aussatz oder Krankheiten hattest oder gesund wurdest, musst du dann zu den Priestern. Die haben dann mit dir geschaut, das waren auch ein bisschen die Ärzte. Gleichzeitig war es das Rechtswesen, war auch da organisiert. Du sagst, ja bitte, jetzt zahlen wir dem Staat Steuern. Der schaut für das ganze rechtliche Dingsdangsbums, oder? Wir haben Ärzte, die sind auch nicht gerade die günstigsten. Könnten wir jetzt nicht so halbe machen zumindest. So 5% im Staat und 5% in die Kirche. Es war eine Art Steuer. Und trotzdem ist er immer noch relevant. Der Ausspruch oder der Vers, den ich am Anfang gelesen habe, in Maleachi war zur Zeit der Könige. Da hatten sie schon ein paralleles Staatssystem. Da hatten sie schon diese Steuer, wo sie diesen Königen entrichten mussten. Und trotzdem sagt Gott, und ihr gebt nicht mehr den Zehnten, ist nicht gut. Jesus selber war zu der Zeit auf der Erde, als Israel von der römischen Besatzungsmacht überwältigt war und ihnen Steuern abliefern musste, hohe Zölle, schwer bedrückt war. Und auch da sagt Jesus, gute Idee, gebt den Zehnten von Kräutern. Ich bin gespannt, wie ihr das haushalbt, wie ihr das handhabt. Habe das auch schon toll erlebt, wenn dann Freunde geklingelt haben bei der Haustür und gesagt, wir haben den Zehnten für euch und dann einen Salatkopf vorbeigebracht haben. So zum Spaß, das wäre lustig. Ist nicht die Idee jetzt hier. Genau. Aber einfach so, es hat sich nicht erledigt, nur weil wir jetzt ein Staatssystem haben. Wovon berechnet sich dann der Zehnte? Brutto, netto, was ist mit dem 13.? Kinderzulagen, muss ich meine Spesen verzehnten? Grundsätzlich glaube ich, dass es die falsche Frage ist. Einerseits, früher war es schon ein sehr schwammiger Begriff, besonders für die Bauern. Die haben nämlich nicht alles eingesammelt und dann jedes zehnte Samenkorn auf die Seite gelegt oder jeden zehnten Apfel oder jedes zehnte Rind. Bei den Rindern vielleicht schon, aber bei der Ernte war es oft so, dass sie am Anfang den ersten zehnten Teil gegeben haben. Ja, woher weißt du denn, was nachher noch kommt? Sie haben mit dem Zehnten auch einen Raum des Glaubens definiert und ausgedrückt, was sie glauben und erwarten, dass dann noch kommen wird. Ist noch mutig, aber auch noch coole Haltung irgendwo. Stell dir vor, wir würden das so machen, Anfang Jahr. Jetzt für die Normalangestellten ist es einfach. Wir haben so fixe Arbeitsverträge. Normalerweise weißt du, was das ganze Jahr überkommt. Das ist schön und einfach dadurch. Aber Selbstständige, stell dir vor, du würdest Anfang Jahr deinen Zehnten fürs ganze Jahr geben. Also schon mal, dass man das vermag, ist das eine. Aber damit ausdrücken, was du Gott zutraust, dass er dir dann schenken wird. tolle Idee. Ich weiß nicht, ob sich das umsetzen lässt. Vielleicht. Und dann kannst du Ende Jahr, kannst du dann bei Gott sagen, du, ich habe dann noch 20% zugute. Ich hab da, mein Zehnter hat sich noch nicht gerechnet bis jetzt, so bitte liefern. Genau. Früher war das oft dieser Ausdruck des Glaubens. So. Und mir ist es wichtig, ich glaube, es geht gar nicht um die Zahl, sondern ums Grundprinzip. Vielleicht bist du da und hast einfach nur eine kärgliche, knappe AHV, die knapp fürs Leben reicht. Weil einfach nicht mehr möglich war. Vom Leben gezeichnet oder teure Wohnung oder keine Ahnung was. Das kann sein. Denkst du wirklich, dass Gott dir böse ist, wenn du den Zehnten nicht zahlen kannst? Wenn du auch nur ein leises Ja in deinem Herzen hast, möchte ich dich ermutigen, dich ganz neu auf die Suche des Vaters zu machen. Ich kenne diesen Gott nicht, der so wäre. Ich kenne einen Gott, der unglaublich großzügig ist, der unglaublich geduldig ist und verständnisvoll. Und Jesus sagt, die wichtigeren Dinge im Gesetz sind Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Denkst du, dass dieser Gott, der sagt, Barmherzigkeit ist wichtiger, dann den armen Menschen, den armen Studenten, die kaum was haben und irgendwo durchs Leben rutschen, sagt, ei, 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 Zehnten nicht gegeben. Ja, von was? Gut, der Zehnte von nichts ist auch nichts, oder? Aber spannend ist ja, dass das Neue Testament dann eigentlich sich gar nicht auf einen Prozentsatz bezieht, sondern die Situation anders darlegt. Sagt, jeder je nach Gedeihen, je nach persönlichem Gedeihen. Paulus geht noch weiter. Wo sie eine Sammlung gemacht haben, hat er gesagt, liebe Freunde, jeder von euch legt Anfang Woche so viel zurück, wie er kann. Wie viel ist ich kann? So? Das könnte noch viel sein. Jeder nach persönlichem Gedeihen und Ermessen. Und ich glaube, dass es einen weiten Raum auftut für Interpretation. Wo du persönlich oder ihr zusammen herausfinden könnt, was ist unser Gedeihen? Wie viel ist es? Ich glaube, dass viele von uns eigentlich mehr als 10% geben können. Und auch tun. Sonst wäre all das nicht möglich, was wir da erleben. Der dritte Punkt ist eigentlich, dass es auch im Alten Testament schon neben dem regelmäßigen Zehnten auch noch Almosen und Opfer gab. Almosen, wo Menschen sich Bedürftigen je nach Situation angenommen haben und sich von Menschen, von Gott führen lassen haben, um Menschen zu beschenken. Diese Liebesgaben. Und dann das Opfer, wo Menschen gesagt haben, Gott, ich bin dir so dankbar, ich möchte dir etwas zusätzlich geben. Das, was wir heute Morgen gemacht haben, war für mich nichts anderes als ein Dankopfer, ein Liebesopfer oder ein Brandopfer wird es nicht werden, aber ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott und unserer Dankbarkeit. Das war auch immer noch drin. Und wir versuchen es so zu handhaben, dass wir regelmäßig den Zehnten geben und dann haben wir immer wieder auch die Freiheit, dass wir sehen, dass Gott uns Möglichkeiten schenkt, etwas geben zu können. Sei es in Werke, für Projekte, in die Mission, Menschen oder was auch immer. Uns geht es so gut. Unglaublich. Diese Frage. Schön, wenn du drüber schmunzelst. Die kam auch schon. Ich gebe den Zehnten nicht, komme ich trotzdem in den Himmel. Ja, selbstverständlich. Also vielleicht, hängt ja gar nicht an der Frage. Ich muss es vielleicht so ausdrücken. Dass du in den Himmel kommst, hat gar nichts mit dem Zehnten zu tun, sondern mit deiner Beziehung zu Gott. Punkt. Zweitens, wir kriegen das gar nicht mit. Also du kannst hier beruhigt in die Gemeinde kommen, wenn du willst, und den Zehnten nicht geben. Wir haben echt keinen Plan, außer unsere Finanzchefs. Das machen wir bewusst in unserer Gemeinde so. Und es ist gut so. Drittens, wir lieben dich trotzdem. Das ist nicht nur ein Spruch, das ist mir wirklich wichtig. Unsere Liebe zueinander hängt nicht daran, wer jetzt einen Zehnten gibt. Unsere Freundlichkeit zueinander hängt nicht daran, wer jetzt wie viel spendet. Sonst müssen wir aufhören hier. Unsere Liebe zueinander hängt daran, dass Christus uns geliebt hat. Punkt. Eine Frage gebe ich mit, wenn du in der Position bist. Warum nicht? Warum nicht? Gab es ein paar Argumente. Einige haben gesagt, ich habe bisher noch gar nie davon gehört. Hat sich jetzt gerade erledigt. Zweites Argument war, ja, ist so. Zweites Argument, ich habe Mühe, Gott zu vertrauen. Habe ich dann noch genug? Verstehe ich gut diese Frage. Dem Text, den ich am Anfang gelesen habe, war die einzige Herausforderung Gottes in der ganzen Bibel, wo Gott dich einlädt, prüfe mich. Die einzige Einladung, Gott zu versuchen, zu testen. Er sagt, prüft mich, gebt den Zehnten und dann schaut, was passiert. Wenn du Mühe hast zu vertrauen, dann mach mal so ein Halbjahresprojekt. Gib mal 6 Monate den Zehnten und prüf ihn. Sag, okay Gott, ich nehme dich beim Wort. Sonst nimmt er uns ja oft beim Wort, oder? Jetzt nehme ich mal dich beim Wort. So, jetzt will ich sehen, was da passiert. Sagt, und schau, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftun werde und euch Segen herabschütten in Fülle. Das heißt nicht zwingend, dass dann mehr Geld bleibt oder plötzlich du 1 Million gewinnst in der Lotterie. Es geht gar nicht um Geld, es geht um Segen. Das ist für mich die tiefste Dimension der Gnade, wenn wir etwas geben, was in dem erleben werden kann. Das ist unglaublich. Prüf ihn. Versuch's mal. Wenn du Vertrauensprobleme überwinden willst, musst du das herausfinden und versuchen. Ich bin zu weit. Du sagst vielleicht die aktuelle Situation. Ich bin Student, Rentner. Ich kann schlichtweg nicht. Kein Problem. Das Prinzip der Gnade steht über dem Prinzip des Zehnten. Gut. Gib, was du kannst oder was Gott dir aufs Herz legt. Nächstes Argument. Ich könnte eigentlich, wenn ich wollte, aber dann könnte ich dieses und jenes dann nicht mehr. Oder ich gebe, wenn was übrig bleibt. Also so eigentlich eine falsche Prioritätensetzung. Meine Empfehlung, oder ich mache es so, den Zehnten, wenn Lohn reinkommt, geht Miete und Zehnter raus. So, Fixkosten, auch Rechnungen, die ich schon weiß, die zahle ich gleich zu Beginn. Da warte ich nicht lange, weil Zins gibt sowieso nicht viel. Am liebsten so schnell wie möglich weg, weil was weg ist, ist weg. So, und mit dem Rest kann man arbeiten, oder? Da kann man dann schauen, was noch bleibt. Und vielleicht ist auch mal dran, wenn du merkst, ja, ich gebe nicht, weil dann reicht es mir nicht. Vielleicht wäre es mal dran, ein Budget zu machen. Don't know. Vielleicht sagst du, ich hänge zu sehr am Geld. Das gibt eigentlich niemand gerne zu. Wenn du das zugibst, ist es sehr echt und ehrlich von dir. In dem Fall empfehle ich wirklich nochmal, die erste Predigt unserer Serie anzuhören, wo es auch um Geldliebe unter anderem ging. Weil da würde ich wirklich hinschauen. Wenn du merkst, dass du Geld liebst, das ist so schon ein Warnhinweis in der Bibel, wo es heißt, dass Geldliebe eine Wurzel des Übels ist. Da würde ich jetzt nicht so drüber hinweggehen, sondern echt hinschauen. Vielleicht sagst du, ja, ich will den Zehnten nicht hier geben, ich gebe ihn in die dritte Welt, weil dort kann ich mit Geld mehr bewegen. Ritterliche Haltung, gut gemeint, hat auch was Gutes, effizient und effektiv zu denken. Aber Gott hat eigentlich nie gesagt, dass wir nur dort Reich Gottes bauen sollen, wo es billig ist. Damit würden wir ja eigentlich die erste Welt aufgeben und sagen, wir verlagern jetzt Gemeindebau nur noch in die dritte Welt. Wäre echt kostengünstiger, das stimmt. Gut, ich glaube, das Argument hat sich auch erledigt. Ich finde es nicht falsch, Geld in die dritte Welt zu schicken. Ich mache das auch übrigens, einfach so, dass klar ist. Ein anderes Argument könnte sein, ich bin nicht einverstanden, wie die Gemeinde das Geld braucht. Ja, verstehe ich auch. Ich auch nicht immer. Obwohl ich sogar noch mitreden kann. Weil wir sind alle unterschiedlicher Meinung. Einige würden am liebsten keine Löhne zahlen und alles für Haus und weiß nicht was. Andere würden am liebsten nur Löhne zahlen. Dritte würden am liebsten hier gar nichts und alles weggeben. Ja, das ist unterschiedliche Meinungen, Ansichten. Grundsätzlich ist, meine persönliche Verantwortung als Teil der Gemeinde ist, meinen Beitrag zu geben. Das ist meine Verantwortung. Und nicht die, was dann die Leitung damit macht. Wir sehen dieses Prinzip. Im Alten Testament wurde es den Leviten und Priestern zu Füßen gelegt. Er sagt, hier, wir vertrauen euch. Und die waren dann Gott Rechenschaft schuldig für den Mitteleinsatz und die Mittelverwendung. Im Neuen Testament waren es dann die Apostel. Man hat das Geld zu Füßen der Apostel gelegt. Und ich weiß, da ist viel Missbrauch drin, da ist viel Heikles drin. So. Stimmt. Wenn du nicht einverstanden bist, eine Einladung. Erstens, bring dich ein, gestalte mit und stell Fragen. Wir haben die nächste MV schon bald. Darfst gerne Mitglied werden, mitgestalten, mitprägen. Super. Wichtig, wir haben auch Musiker da. Wir haben in der Gesellschaft unsere Spotify-Mentalität. So. Für die älteren Leute, das ist so ein Streaming-Dienst, so eine Internetseite, wo du gratis alle Musik der Welt hören kannst und nichts zahlst. Man hat alles und zahlt für nichts. Und ich denke, das ist eine falsche Haltung. Ungesund und nicht nachhaltig. Weder im Musikbusiness, ich glaube, damit trete ich offene Türen ein, oder? Aber auch in der Gemeinde, dass wir nicht diese Haltung haben von, ich konsumiere es, aber gebe nichts. So. Gut. Nächste Frage. Wem gehört der Zehnte? Wem soll ich geben? Zwei Prinzipien. Erstens gibt es das Prinzip des Vorratshauses. Gott hat gesagt, gebt in mein Vorratshaus. Das ist dieser Ort, wo du geistliche Versorgung herkriegst. Und wenn die Gemeinde, ich habe mir lange überlegt, ob ich das sagen soll, aber ich glaube, es ist ehrlich und okay. Wenn die Gemeinde nicht der Ort ist, wo du geistlich versorgt wirst, solltest du wieder all dein Geschick und dein Können einbringen, dass sich das ändert. Und wenn das nichts bringt, Gemeinde wechseln. Das ist eine total dumme Situation, wenn ich das jetzt sage. Ich weiß. Aber ich wünsche jedem hier, dass du in eine Gemeinde gehen darfst, wo du geistlich versorgt wirst. Wo du geistlich erfrischt wirst. Wo du nicht Sonntag für Sonntag einfach aushalten musst oder ertragen musst, sondern wo du erfrischt wirst. Auch wenn das die Gemeinde schmerzt. Das ist mein Wunsch für dich persönlich. Heißt nicht, dass ich wünsche, dass Leute gehen. Gut. Das ist gesagt. Zweite Prinzip. Prinzip des Vertrauens habe ich angetönt. Der Zehnte wurde den Leviten, den Dienern im Haus Gottes übergeben und die haben das verwaltet. Jetzt, wir haben eine spezielle Situation und dafür habe ich jetzt Gäste auf der Bühne. Ich habe aus der Gemeindeleitung Stöff, Walter und Gerry da, die da kurz raufkommen. Nehmen wir die Stühle hoch. Und wir haben lange überlegt, ob wir das machen sollen oder nicht und wie wir das machen könnten. Setzt euch doch, liebe Freunde, wunderbare Menschen, die sich mit Herzblut fürs Reich Gottes investieren. Ich habe sie ein bisschen überschnurrt, weil jeder von uns spricht nicht gerne öffentlich über Geld. Einerseits heißt es dann, der Lohn ist schon dahin. Das machen wir jetzt nicht. Danke, Jesus. Und das Zweite, so, du sollst die Rechte nicht wissen lassen, was die Linke tut und umgekehrt. Man spricht nicht gern drüber. Aber uns ist es wichtig, mal als Leidenschaft auch zu zeigen, wie wir damit umgehen. Gut. Gerry, ich habe diese Prinzipien angetönt. Jetzt, wir als Gemeinde haben eigentlich noch ein drittes Prinzip, oder? Wir haben noch das FNG-Prinzip. Kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben, wie das bei uns funktioniert?
Genau. Unser Prinzip ist eigentlich, das hat angefangen, ich darf Berndeutsch, oder?
Ja.
Schon, oder?
Das ist gemeindespezifisch, liebe Gäste.
Das ging mir auch so furchtbar vielgebiger.
Geheimsprache.
Genau, hat angefangen schon ziemlich lang bevor, dass ich Finanzchef geworden bin, würde sagen, zum Buch aus jetzt 20 Jahren oder so. Wo wir Missionare ausgesendet haben, aber die Missionare eigentlich dazu ermutigt haben, sich selber Freundeskreise zu suchen, die sie finanziell unterstützen. Und dann war es natürlich nachher so, dass nicht mehr quasi die ganze Unterstützung, wie es früher war, von der Gemeinde zu diesen Missionaren ist und dass alle Zehnte nachher in die Gemeinde gegangen ist, sondern dass das halt quasi wie nachher nebendurch gegangen ist. So hat das nachher so ein bisschen angefangen hier.
Hat sicher gute Überlegungen drin. Einerseits zwingt man die Missionare, ein bisschen das Netzwerk hier aufrechtzuerhalten. Das ist sicher eine gute Überlegung. Gleichzeitig haben sie viel Aufwand in diesem Sinne. Aber Beziehungen bleiben ein bisschen bestehen, das ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt haben wir die Freundeskreise, wir haben Werk, wir haben Gemeinden. Soll ich der Zehnte gleich Gemeinde geben?
Als Finanzchef muss ich jetzt natürlich sagen, ja. Genau. Nein, aber gerade wegen dem System, das wir hier haben, im Prinzip FMG, verstehe ich es natürlich, wenn Leute nachher quasi ihre Zehnte wie anfangen aufteilen und einen Teil nachher auch direkt an die Missionare geben und nicht ihre ganze Zehnte in die Gemeinde. Ich persönlich halte es zum Beispiel so, dass ich es immer so gemacht habe, dass ich der Zehnte einfach in die Gemeinde gegeben habe, da wo ich meine Nahrung herüberkomme. Und dass, wenn ich Missionaren oder andere Werke unterstützen wollte, dass ich das quasi wie nebendran, neben dem Zehnte nachher noch probiert zu machen. Aber wie eben gesagt, wir haben das System, das Prinzip von FMG, das schon lange so besteht. Und da habe ich volles Verständnis, wenn sich das so etabliert hat. Und es ist jetzt absolut nicht die Meinung, dass man plötzlich den Missionaren wieder das Wasser abgrabt. Das wäre sehr verheerend. Also gar nicht öppe.
Ja, genau. Das ist auch so wichtig. Wir haben so freie Missionsgemeinde, weil wir möchten auch den Menschen die gute Botschaft weitergeben. Darum ist es wichtig, dass Menschen, die das vorantreiben, unterstützt werden. Werk, Missionare und so weiter. Gary, als Kassier, du hast den meisten Einblick in die Finanzen der Gemeinde. Hast du das Gefühl, dass Teams, die Leiter und die Bereiche gut mit dem Geld umgehen, das da reinkommt? Das ist auch mal spannend. Sag mal ehrlich, sag mal, hast du das Gefühl, wir könnten sparen? Hast du das Gefühl, verschwenderisch? Hey, leck. Sie leben mit goldigem Fallschirm? Oder?
Genau. Ihr lebt es sehr, sehr effizient. Und ich staune immer wieder, wie die Leiter oder die das Programm organisieren und gestalten, durch sehr kreative und effiziente Mittel wirklich coole Ideen können umsetzen und coole Sachen wirklich können auf die Beine stellen mit so wenig Mitleben wie möglich. Und das staune ich wirklich immer wieder, wie Gott da Kreativität schenkt. Das genieße ich mega. Sparpotenzial, muss ich sagen, wir haben es in der letzten wirklich so gestrahlt und so abgecheckt. Und wenn wir die Programme, die wir haben und die genial sind und die super sind, wenn wir die wirklich so fahren wollen, wie wir sie jetzt fahren, dann sehe ich eigentlich nicht, dass man wie noch mehr einsparen möchte, ohne dass es nachher grosse Einschnitte gibt in das bestehende Programm oder in bestehende Sachen, die am Laufen sind, die sehr, sehr weh tat, aus meiner Sicht. Vielleicht noch ein Wort zu den Personalkosten, die du angesprochen hast, die manchmal ein bisschen ecklig waren. Schau mich nicht böse an. Nein. Wir hatten letztens eine Sitzung, wo wir ein paar Mitglieder gefragt haben, ob sie noch Tipps oder Ideen hätten zu finanziellen Angelegenheiten. Und eine Aussage von dort ist mir in diesem Zusammenhang auch noch recht wichtig geworden, dass wir zur bestehenden Gemeindegrösse und zu den, wenn man schaut, wie viele Programme und so, dass überhaupt das Laufen überhaupt nicht überdoziert sind, was Angestellte und Stellenprozent anbelangt, wo wir hier beschäftigen. Und das deckt sich ganz sicher mit meiner Meinung. Also ich staune über, wie viel das hier wirklich geschafft wird und wie viel Programm das auf die Beine gestellt wird mit den bestehenden Ressourcen.
Gary, merci vielmals. Schlusswort, möchtest du irgendetwas sagen?
Genau. Zwei Sachen sind mir noch wichtig. Erstens, genauere Details, Informationen und so zur finanziellen Lage, zu genauen Zahlen und so Sachen. Oder auch, wo ihr nachher könnt, explizit Fragen stellen zum Finanzhaushalt. Am 23.03. ist die Mitgliederversammlung, wo das Ganze ein bisschen genauer dargelegt wird. Oder genauere Infos überkommen, da könnt ihr gerne noch kommen. Und das Zweite ist, merci viel mal für alles, was ihr gebt. Ich buche wirklich Monat für Monat Beträge in meine Buchhaltung ein und ich staune immer wieder über eure Grosszügigkeit. Das ist wirklich mega. Danke viel mal. All das besteht wirklich ausschließlich nur darum, weil ihr uns so genial unterstützt. Und das ist wirklich super. Merci viel mal.
Merci, Gary. Christoph, Die Frage, kannst du uns ein bisschen Einblick geben? Ich sehe, ich will nicht genau die Zahlen wissen. Aber ich so, wie macht er das? Er ist unser Gemeindeleiter oder Präsident von der Gemeindeleitung. Ein bisschen schwierig noch mit Titeln im Moment. Kommt gut. Wie tust du das handhaben?
Ja, ich war Student, als ich hier in die Gemeinde kam. Und da muss ich ganz klar sagen, da habe ich der Zeit nicht können geben oder nicht wollen geben. Da, ja, habe ich wirklich effektiv das nicht gemacht. Und dann habe ich mich besinnen, war hier mal ein Seminar mit dem Attilio Sibien. Und er hat wirklich gesagt, hey, der Zeit gehört in die Gemeinde. Und alles darüber ein, sie Opfer. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will mit dem annähern und habe mit dem probiert anzunähern. Und irgendwann war auch das Studium vorbei gewesen. Ich habe meine erste Anstellung gehabt und habe dann wirklich, ja, bin völlig überrascht gewesen, wie viel Geld das man hier verdienen kann in dieser Schweiz. Und habe natürlich gute Zeit können geben sowieso, weil ich bei den Mietkosten tief bei denen war und habe dann wirklich das eigentlich immer gemacht. Ich habe immer probiert, vom Nettolohn der Zeit zu geben und habe quasi das, was die Differenz zum Brutto, habe ich immer hier probiert, noch in die Kollekte zu geben, weil das finde ich irgendwie auch schön, wenn man sich hier beteiligen kann an der Kollekte. Ich finde das irgendwo noch so einen Ausdruck von wirklich das Geld hier in die Kollekte geben. Das finde ich irgendwie noch schön. Das gefällt mir. Aber ich tue dann manchmal nicht so genau, ob jetzt das mal 10% oder 11% oder wie auch immer. Ich glaube auch hier, es geht um das Herz und nicht um einen Betrag. Genau. Und über das ich habe ich ein Konto, wo ich jeden Monat, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel das ist, es sind 50 oder 100 Franken, die jeden Monat auf das Konto gehen, wo ich sage, das gehört Gott, das Geld. Und manchmal kommen hier Aufrufe, Kiewkids, wo man Kindern ermöglichen kann, in ein Sommercamp zu gehen, sie suchen Geld für das und nehme ich von diesem Konto mal 50 Franken drauf. Oder wenn ich sonst irgendwo das Gefühl habe, mal, da würde ich gerne etwas geben, nehme ich von diesem Geld weg und das gehört eh schon gar nicht mir und da kann ich wirklich das so geben. Und darüber ich finde es wirklich cool, wenn man das echt zum Thema macht und über das redet. Und jetzt natürlich ist so mein Job, mein Einkommen hat sich drastisch verändert, seit ich hier im Tourismus arbeite, das muss man auch sagen. Und da habe ich jetzt einfach mal die Zeit demnach einfach angepasst und habe natürlich viel mehr Zeit, mich hier einzubringen, mit Gemeinde, weil ich nur noch 60% angestellt bin im Tourismus. Genau, es ist auch schön, wenn man da mehr Zeit geben kann und auch hier, wird es geht, nicht um der Frankenbetrag, sondern ums Herz für mich.
Merci vielmals. Walter, wie machst du es?
Ja, ich bin ein Kind von einem Glaubenswerk. Und Glaubenswerke sind ja entstanden, weil die Kirche ihren Auftrag, vor allem auch von der Mission, nicht erfüllt hat. Dann sind private Initiativen entstanden. Wir müssen Missionare aussenden, wir müssen die Welt erreichen. Und die Werke sind eben Glaubenswerke genannt, aus dem Grund, weil sie nicht sichere Einkommen hatten, sondern von den Spenden der Christen abhängig waren. Ich habe das selber erlebt als Leiter von einem solchen Missionswerk, aber ich kann sagen, dass ich schon als Lehrling in der Gemeinde gelehrt worden bin, gibt den Zehnten ins Reich Gottes. Und ich habe schon als junger Mensch erlebt, wie Gott das auch beantwortet. Wenn er segnet, ich verspreche niemandem, wenn du 10% mehr Zehnten gibst, dann kommst du 100% mehr von Gott über. Aber er hat gesagt, prüft. Und ich darf im Rückblick sagen, dass Gott seinen Aussagen treu geblieben ist. Wie ist es nachher weitergegangen? Ich habe als Leiter von dem Missionswerk natürlich auch die Bedürfnisse gesehen und habe angefangen, das ein bisschen zu teilen. Ich habe mit anderen Werkverbindungen bekommen. Und heute ist es so, eben nach dem Prinzip, lasse die Linke nicht wissen, was die Rechte ist, mache ich meine Frau manchmal unglücklich, indem ich ihr nicht sage, wie viel dass ich am Sonntag einlege. aber sie macht das auch, auf ihre Art. Und da wissen wir voneinander,
das ist vielleicht in der Idee, Regel warum
nicht, wie viel das andere gegeben hat. Ich habe es nachher so gemacht, dass ich zwei Daueraufträge habe. Einen geht hier an die Gemeinde und einen an eine Missionsfamilie, die wir unterstützen. Dann habe ich noch sonst Verpflichtungen in Werken, wo ich auch mitarbeite, wo ich jeweils, wenn ich die Rechnungen zahle, etwas gebe. Und Ich habe nachher einfach erlebt, wenn wir hier eine Kollekte hatten und ich habe etwas im Portemonnaie gehabt, habe ich mir gesagt, ich kann ja am Montag wieder abheben auf der Bank, dass ich wieder etwas Flüssiges habe. Es geht mir gut. Ich muss gar nicht berechnen, habe ich jetzt schon den Cent gegeben oder kann ich darüber rausgeben. Ich erlebe, dass Gott das einfach wirklich segnet. Ich weiß nicht, habe ich das hier gesagt oder in der Gemeindeleitungssitzung, wo wir unser erstes neues Auto gekauft haben. Da habe ich Gott gefragt, darf ich das? Und er hat mir ins Herz gegeben, du darfst das, aber du kannst ja noch eine Gabe ins Reich Gottes geben. Und ich habe das dann gemacht. Und was ich dir sagen, war nachher so, dass ich mit dem Auto weniger Auslagen hatte, als ich gemeint habe. Ich hatte nie eine außerordentliche Reparatur oder etwas, solange wir das Auto benutzt haben. Gott gibt eben auch zurück, manchmal auf andere Art, als wir das würden jetzt buchhalterisch rechnen.
Finde ich eine super Idee. Das ist mir wieder wichtig. Wir hocken häufig da als Christen und denken, oh, hätte ich auch müssen, wenn ich das Auto gekauft habe. So. Nein, eben nicht. Wir sind in Freiheit. Das finde ich so toll. Und dort kann auf Gott zu hören und das zu tun, was er sieht. Jetzt kurz zum Abschluss. Was bringt es euch denn überhaupt, dass ihr einen Zehnt zahlt? Also ausser jetzt für dich persönlich, das ist weniger Sorgen, aber persönlich für dich. Was bringt es? Weißt du, kannst du sagen, doch, da erlebe ich, dass Gott die Fenster auftut. Erlebst du irgendwie eine positive Wirkung in deinem Leben? Wenn ja, wie?
Also mir hat es immer Spass gemacht zu geben. Also ich denke, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Oder? Wenn man etwas geben kann, etwas unterstützen, wo man wirklich das Herz dafür wie auch hat, das denkt mir ist wie zu wichtig. Also ich habe Gott halt auch immer gefragt, hey, wo brennt mein Herz? Wo kann ich etwas geben? Und wenn mir ein Projekt oder ein Anliegen wirklich wichtig ist, dann gebe ich dort nachher mega gerne und würde schon nur durch das quasi wie gesegnet, dass ich das kann unterstützen kann. Ein bisschen schwieriger ist nachher der umgekehrte Fall, aber das habe ich manchmal schon gehabt, dass ich ein Projekt lange unterstützt habe, aber plötzlich habe ich gemerkt, ja, eigentlich brennt mein Herz gar nicht so dafür. Aber dort habe ich mich dann gleich auch dafür gehabt, zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht wie für mich ein bisschen vorbei, jetzt fokussiere ich mich wieder auf das, was für mich halt wie jetzt gerade wichtiger oder momentan aktueller ist. Und so erlebe ich sehr viel Segen, gerade eure Versorgung halt auch. Also im Moment verdiene ich auch nicht mehr in diesem Sinn. Also die Spruch von vorhin, der Zehnt von nichts ist auch nichts, kenne ich sehr gut. Genau, aber ich erlebe auch dort, wie wirklich die Versorgung, dass er wirklich durchträgt und dass er da ist. Halt nicht immer gerade finanziell, aber wirklich, dass ich sie Segen auch erlebe und das genieße ich mega.
Super, merci. Christoph?
Also ich muss euch sagen, ich liebe die Gemeinde, ich liebe euch, ich komme so gern hierher und ob jetzt das mir etwas bringt, der Zehnt oder nicht, das ist einfach so, das ist eine Verheißung, die auf dem liegt, ich habe mich für das entschieden und mache das so und überlege da gar nicht mehr so viel, aber ich weiß einfach, dass ich so gern hier ich und ausgehe, dass ich hier so tolle Menschen habe dürfen lernen kennen, so tolle Beziehungen habe, dass es mir wahrscheinlich keine einzige Franken verdrehen oder rühren hier zu geben, genau. Und manchmal hat man so Diskussionen, wo man wirklich fragt, hey, hätte es jetzt müssen sein, der Teppich, oder muss das jetzt sein? Und auch dann kann man das diskutieren, kann das einbringen und ein neues Thema ist so verschieden und das muss absolut Platz haben. Aber ich könnte es nicht so sagen, ja, ihr lebt da speziell ein Segen nur aus dem Geld. Also das tue ich wie loslösen von dem. Und merke immer wieder, Gott will mein Herz und nicht mein Geld.
Für mich ist eigentlich der gleiche Grundgedanke. Ich verstehe die Gemeinde nicht als ein Verein oder als ein Club, eine Interessengemeinschaft, sondern als Gottes grosses Projekt. Und mein Geben hat sehr viel mit Liebe zur Gemeinde zu tun. Und darum ist das für mich nicht eine Frage, was machen die nachher damit, sondern ich sehe ja drei und sehe, dass das, was wir machen, Sinn macht. Gerade auch die 22% Stellen, die bei uns manchmal ein bisschen zu Diskussionen geführt haben. Ich sehe den Wert davon. Wisst ihr, wenn man Freiwillige hat, dann ist es wichtig, dass man Zeit hat, ihnen die Aufgaben vorzubereiten, dass sie nachher einen Auftrag ausführen können. Und genau diesen Nutzen sehe ich in diesen beiden 20% Stellen, wo eben manchmal zur Diskussion gestanden sind. Und zudem sehe ich auch, dass unsere Angestellten noch zu der Anstellung her ebenfalls ihren freiwilligen Leistungsbeitrag an die Gemeinde bringen. Und da kann ich einfach nochmal sagen, ich glaube, dass da drauf ein grosser Segen ist von Gott. In dem Sinn freue ich mich, einfach Teil zu sein von Gottes Projekt in dieser Welt, ob jetzt das im Hilfswerk ist oder ob das hier in der Gemeinde ist oder ob das im Missionswerk ist. Seine Ehre soll wachsen, Menschen sollen gerettet werden und so jünger werden. Und das Projekt, das begeistert mich so, dass es gar nicht mehr eine Frage ist, habe ich schon oder habe ich noch nicht.
Super. Merci vielmals, dass ihr euch hochgewagt habt, uns ein bisschen Einblick gegeben. Kommt mir gerne einen herzlichen Applaus auch für euren Dienst. Ich kann das gleich hier lassen. Merci vielmals. Können Sie da lassen, wir sind gerade fertig. Wir haben ein bisschen gehört, was bringt es mir. Guck auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und du wirst herausfinden und kannst ihn an dem auch prüfen. Ich gehe da nicht mehr ins Detail, es ist viel Zeit gebraucht. Lesen wir mal die Stelle Malachi 3. Da ist viel beschrieben, was Gott versprochen hat. Oder was ist mit den Verheißungen zum Thema Geld, wie Gott segnet. Am Schluss sammeln wir Schätze im Himmel und nicht primär hier. Gut. Und das Zweite, die Auswirkung, was passiert, wenn du das machst. Und das ist etwas, das hat mich wieder motiviert im Moment, wo ich dachte, jetzt könnten wir ein bisschen mehr auf dem eigenen Konto heute brauchen, jetzt wäre es irgendwie noch gäbig und so. Und dann musst du wieder reingucken, was ist passiert. Du das hast reingesehen, hast geholfen, das mit Werken, Projekten oder Gemeinde, hast geholfen, mitgeholfen. Und was vielleicht ein Tropfen vom Hesenstein war, dass die letzten 15 Jahre zum Beispiel, oder die letzten 15 Jahre, haben Tausende von jungen Menschen können das Evangelium hören hier. Hunderte von Kindern sind Sonntag für Sonntag in Kontakt gekommen mit dieser guten Botschaft von Jesus. Vielen Menschen dienen worden. Wir haben heute einen Dienst, wo wir Menschen dienen dürfen, die aus anderen Ländern kommen, können die Sprache vermitteln, können helfen. Es ist so vieles entstanden. Ich wechsle wieder. Es ist so vieles möglich geworden, durch das, dass Menschen gegeben haben, dass sie sich investiert und gesät haben, dass dieser Raum gebaut wurde durch große Opfer. All das wäre heute anders, wenn man früher nicht gegeben hätte. Und indem du heute gibst, kann wieder vieles wachsen. Das ist der Punkt und mache ich Mut. Schau an, was passiert in Kiew, was passiert in Bosnien, was passiert mit der MSD, mit Help, mit Manila, mit auf den Komoren. In all diesen Projekten, die wir da unterstützen und Menschen, die wir gerne haben, einfach auch freisetzen können, damit das möglich ist. Sieh die Frucht an und freu dich an dieser guten Frucht, was daraus kommt. Mein Fazit, das ist mir jetzt ganz wichtig für den Schluss. Geh jetzt nicht nach Hause und mach was anderes wegen mir oder weil der da vorne was gesagt hat. Ich glaube, da seid ihr mündig genug, dass ihr es aus Freiwilligkeit und mit Freude tut. Das ist Gott wichtig. Und nicht, dass ihr unsere Erwartungen erfüllt. Gut. Zweitens, das ist wirklich wichtig. Davor hatte ich Angst vor diesem Morgen. Bitte geh jetzt nicht nach Hause und wirf alles über den Haufen. Das sind Missionare, die sind darauf angewiesen, dass deine Unterstützung, die bisher kam, weiterhin kommt. Ich will, mit diesem Morgen wollten wir nicht sagen, zieh jetzt alles Geld ab und gib es nur noch in die Gemeinde. Ich hoffe, das habt ihr gut verstanden. Ich kenne ganz viele Werke, ich weiß, die MSD ist eng dran. Marek hat mir kürzlich gesagt, dass er eng dran ist. Ich weiß, es ist immer wieder ein Ringen drum, dass die Mittel da sind, um leben zu können. Wäre fatal, wenn du jetzt nach Hause gehst und was änderst. Auch für unsere Gemeinde, wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, jetzt gebe ich noch 30% auch noch in die Mission. Gut gemeint, aber im Moment gerade so schwierig. Also einfach weiterfahren. Aber vielleicht bist du in der Position, wo du merkst, ich möchte neu den Zehnten geben oder einen Teil davon. Dann ringe mit Gott darum, wie sollen wir das tun? Sprech miteinander als Ehepaar. Und ich habe immer erlebt, dass Gott durch seinen Frieden gut geführt hat. Und vielleicht geht es auch so, wir haben nach dem Studium hatten wir plötzlich dann einen besseren Lohn. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das anpassen darf. Und da kann man wieder mehr verteilen. Halleluja. Gut. Tu es nicht für mich, tu es nicht für andere oder für dein Image. Ohne Zwang, mit Freude, dir zuliebe. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt diese Serie über Geld fertig haben. Und ich danke dir, dass du gut bist, dass du uns so gut versorgst und dass wir einfach immer wieder entdecken dürfen, wie wir treu mit diesem Thema umgehen können. Danke für all diese großzügigen Menschen, dass du uns segnest und gut. Und du zu einem lebendigen Werkzeug brauchst, auch gerade mit diesem Thema. Amen. Amen.